Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Und zwar fast eine Jubiläumsfolge, wenn ich das schon mal so sagen darf. Marcel hat gleich bestimmt die Folgennummer für euch, aber ich spanne euch einfach auf die lange Folter. Marcel, leg los.
Wie kann man denn bei 85 eine Jubiläumsfolge rausmachen?
Ja, nicht?
Feierst du auch den 85. Geburtstag deiner Oma?
Ich würde sagen, ja.
Ich meine, wir feiern auch jeden Geburtstag meiner Oma. Der 85. unterscheidet sich häufig nicht vom 84. und auch nicht vom 86.
Ja, das kannst du auch mit dem 29. und 30. sagen. Die Feste werden gefeiert, wie sie fallen. Und ich glaube auch, wir werden das nachträglich recherchieren, aber ich glaube auch, der 85. Hochzeitstag ist nochmal ein besonderer.
Weil das ist so der, wenn du mit 15 verheiratet wurdest, dann bist du gerade 100 geworden, ne?
Wir machen jetzt nicht die Debatte auf
okay.
Mit 15 und heiraten.
Ich freue mich auf jeden Fall, Folge 85. Wir haben mal wieder ein Highlight mitgebracht und auch wieder eine Sondersituation.
Ja, wir sind nämlich endlich mal wieder hier bei uns in den heiligen Podcast-Hallen eingeschlossen. Und das ist mit Sicherheit ein Highlight. Und da begrüßen wir einfach mal Mike in unserer Runde, der gesagt hat, es ist Podcast-Jubiläum für ihn. Aber er ist mikrofonerprobt durch SingStar, habe ich gehört. Schön, dass du da bist, Mike.
So ist das. Servus, schön, dass ich da sein darf. Ja, mir wurde viel Gutes berichtet über euren Standort hier. Jetzt bin ich erst mal hier und kann bestätigen, sieht sehr schön aus hier. Ich freue mich.
Sehr schön. Also der Mike fühlt sich wohl, kann eine gute Folge werden. Mike, nehmen wir uns doch direkt mit zu dir, wer du bist, was du machst. Und wir haben ja auch immer eine besonders fiese Frage, was dich auszeichnet.
Ja, ich bin Mike, bin Teamleiter IT bei der Berief Food GmbH aus dem wunderschönen Beckum. Und was mache ich da? Ja, ich leite eben das IT-Team von 8 Leuten. Und wir stellen seit 1985 pflanzliche Lebensmittel in Bioqualität her, unter anderem eben verschiedene Pflanzendrinks, Joghurtalternativen und eben ganz klassisch den Tofu. Machen das Ganze mit einem sehr nachhaltigen Ansatz und seit 7 Jahren sind wir auch sehr stark dabei, uns immer mehr zu digitalisieren. Und deswegen bin ich da auch mit an Bord, unter anderem.
Das hat dich hier hingetrieben. Also man kann schon mal sagen, was dich auszeichnet, ist deine Digitalisierungslust. Das nehme ich jetzt einfach mal so vorweg.
Und Nachhaltigkeit.
Und Nachhaltigkeit, auch nicht schlecht. Und das in Kombination gibt es dann bei Berief.
So ist das.
Sehr schön. Man kennt euch ja auch aus dem einen oder anderen Supermarkt. Man findet euch ja nicht nur im Biogeschäft, wenn ich mal so an meine Supermarktgänge erinnere. Ist ja durchaus im normalen Einzelhandel, sage ich jetzt mal, angekommen.
Genau, richtig. Also das war auch damals eine bewusste Entscheidung. Ich will aber gar nicht mit dem Marketing-Gewäsche anfangen. Ich bin ITler, kein Marketing-Mitarbeiter. Also man findet uns, wie gesagt, im Einzelhandel, aber auch im Fachhandel, im Biohandel, unter anderem auch online. Wir haben einen eigenen Online-Shop.
Oh.
Und wenn man mal so durch die Gänge schlendert, dann könnte man das ein oder andere große schwarze B auf den pflanzlichen Lebensmitteln eben antreffen.
Das ist immer das, was man sieht, ne, Marcel?
Auf unserem Security-Kongress, ich kann mich noch dran erinnern, da hatten wir den Haferdrink in Barista-Qualität. Ich weiß noch, man hat mir gesagt, da gibt's ganz starke Unterschiede, weil ich trinke nur Kaffee, ich habe keine Ahnung von der Zubereitung. Und gerade wenn es so um diese Vollautomaten und den Siebträgermaschinen geht und den Leuten, die dann diese Silberkrüge da drunter, Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendwas so
du
darstelle,
dich wie, da
so,
gerade in was
wie
rein.
So ein Laie, aber die dann die Milch aufschäumen und wenn man das eben mit Haferdrink machen möchte, dann kann man da nicht jeden für nehmen. Und genau dafür hat Berief den in Barista-Qualität und den haben wir ausgestellt. Und das ist mir nachhaltig im Kopf geblieben, weil das kann wohl nicht jeder. Da gibt es ein Geheimrezept, ne? Ein bisschen wie in einer IT-Organisation auch. Dann springen wir mal zu meiner Frage rüber. Das war jetzt eine super Überleitung, wie der DJ am Wochenende im Club. Wie läuft IT-Organisation so bei euch? Wenn du jetzt sagst, du bist Teamleiter IT, 8 Personen hast du, glaube ich, gerade mal mitgenommen oder gesagt. Wie läuft es so bei euch? Wie organisiert ihr euch? Könnt ihr euch mit den 8 Leuten jetzt quasi in so spezielle Themen reinfuchsen und jeder hat so seinen Kern? Oder wie hast du das aufgebaut?
Ich sag mal so, wir fahren einen Ansatz, den ich ganz gerne Spezialisierung Light nenne. Also wir haben mit unserer Man- und Woman-Power einfach nicht die Kapazitäten, uns wirklich in die Tiefe zu spezialisieren, weil bei den 8 Leuten, da sind auch 3 Azubis drin, deren primärer Job ja erstmal ist, zu lernen. Und ja, wir fahren einen Ansatz, ich hab's ja gerade gesagt, Spezialisierung Light, wir arbeiten mit Bereichsverantwortung. Heißt, wir haben Kolleginnen und Kollegen, die erstmal generalistisch unterwegs sind, die so alles in einer Detailtiefe von 80% abdecken können, sich dann aber in verschiedenen Bereichen eben spezialisieren, dort die Bereichsverantwortung übernehmen. So haben wir einen Kollegen, der wirklich extrem tief im Bereich Netzwerk und Firewalling drin ist, eine Kollegin, die das ganze klassische Client- und Server-Gestrick verantwortet, einen Kollegen, der Security macht und einen Kollegen, der bei uns die OT, also unsere Maschinen-IT eben betreut.
Das habe ich auch von Anfang an irgendwie so bei euch wahrgenommen, dass es schon so ging, dass ihr euch so als kleiner Mittelständler, korrigier mich, aber ich würde mal sagen, ihr seid so 200, 250 People ungefähr?
Ich glaube, wir sind eher an der 350 bis 400. Ich habe die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber seitdem ich angefangen bin vor 7 Jahren bei Berief, da waren wir so 160. Jetzt sind wir schon, ich glaube, die 400 haben wir sogar schon.
Ja, also es geht stetig voran, das sieht man. Aber so habe ich euch von Anfang wahrgenommen, dass man sich dem bewusst ist, sei jetzt mal, dass man nicht überall maximal spezialisiert sein kann, dass man auch in seiner Truppe an der Man- und Womanpower, so wie du es gesagt hast, dass man da die Möglichkeiten hat, sich gegenseitig auch zu vertreten, weil das sollte natürlich auch immer so sein, um so diesen Regelbetrieb auch aufrechtzuerhalten. Aber das ist dann für jedes Thema, gab es schon immer so, wenn wir über das Thema sprechen, da müssen wir unseren Experten XY dazu holen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit, wie man sich in so einer Mittelstands-IT organisieren kann. Also
ja, also ich sag mal so, die Fachkräfte fallen ja jetzt auch nicht vom Himmel, ne? Also rennen uns ja nicht Leute die Tür ein, wir möchten gerne IT machen. Ist ja schon immer eine recht aufwendige Suche, wenn es daran geht, Verstärkung zu holen. Wir helfen uns da tatsächlich auf mehreren Wegen. Das eine ist, wir haben bei uns in der Provinz Beckum ein IT-Netzwerk ins Leben gerufen, nennt sich WLAN, soll eben dazu dienen, IT-Verantwortliche und IT-Experten aus den Unternehmen in der Umgebung zusammenzubringen, um dort eben so ein bisschen kollegiale Beratung, ein bisschen gegenseitige Unterstützung zu etablieren und zu leben, weil unterm Strich, es gibt so viele Unternehmen bei uns in der Umgebung, auch so viele größere Unternehmen. Und wir sind ja alle IT-technisch an irgendeinem Punkt derselben Reise, der eine ein Stück weiter, der andere ein Stück weiter hinten. Und warum sollte man das nicht nutzen, um da eben voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu unterstützen? Und das machen wir jetzt seit 1,5 Jahren, gibt's das Netzwerk schon und auch wirklich mit sehr großem Erfolg, sehr großer Anklang.
Wir sitzen ja alle im gleichen Boot, ne? Es ist, alle haben die gleichen Herausforderungen. Und ich weiß nicht, geht ihr auch so weit und teilt euch dann mal Ressourcen auf oder ist es noch nicht so weit gekommen?
So weit sind wir leider noch nicht. Also wir sind jetzt erst bei einem Punkt der kollegialen Beratung. Heißt, wir sind in einer Slack-Gruppe organisiert und da kommen dann mal Beiträge rein. Ich habe gerade Thema XY, ich möchte gerade M365 bei uns implementieren. Was muss ich denn da überhaupt gruppenrichtlinientechnisch bedenken? Oder ich stehe gerade davor, ich muss ein Offline-Backup in Betrieb nehmen. Habt ihr da Tipps für? Hat sich irgendwas bei euch erprobt? An dem Level sind wir gerade, an dem Punkt.
Okay, also erstmal so eine reine Informationsplattform, ein Austausch in der Region und weiß nicht, vielleicht irgendwann. Ich glaube, ich habe immer das Gefühl, dass so langsam auch, es gibt im Münsterland ja auch noch viel mehr, auch in der Stadt Münster, auch hier in Osnabrück arbeiten wir ja gerade daran, mit diesem Cybersecurity-Schutzschirm, den wir aufbauen, auch an die Unis zu gehen und die Hochschulen und da den Leuten so Know-how anzubieten. Ich glaube, in Zukunft ist es ein Riesenthema, auch vielleicht untereinander innerhalb der Unternehmen, die Mitarbeiter auch noch mal sich auszuleihen sozusagen, weil wir kennen das aus Krisenfällen. Wir haben ja viel mit Unternehmen gesprochen, wo dann Benachbarte gesagt haben, hier kriegt ihr 10 alte Server von uns, Hauptsache ihr könnt eure Systeme wieder hochfahren, weil für forensische Zwecke lässt man sein Netzwerk ja manchmal dann noch unberührt. holt sich neue Server dazu. Die kann man ja auch nicht mal eben so kaufen, sondern häufig ist das dann so, dass die Nachbarn einspringen oder gut befreundete Unternehmen und sagen, wir haben hier noch 10 Ausrangierte. Wollt ihr die haben? Und damit fängt das oft so an. Aber es geht auch immer weiter, dass die großen Unternehmen teilweise sogar schon hingehen und mit ihren Lieferanten etc. auch gemeinsam an diesen Projekten arbeiten. Vielleicht ist das ja auch etwas, was euch in Zukunft mal erwartet.
Das ist auf jeden Fall die Vision des Ganzen, weil ich glaube nicht, dass die Ressourcen in absehbarer Zukunft mehr werden, dass jetzt auf einmal ein riesen Influx an IT-Fachkräften auf den Markt spült. Da wird man sich halt so behelfen müssen.
Ja, das wird vermutlich so sein. Einmal noch zurück zu dir. Du hast gesagt, du bist seit 7, 8 Jahren bei der Berief. Ja. Wie bist du damals bei der Berief gestartet? Du hast ja auch mal gesagt, am Anfang wart ihr ja so 150, also du hast schon eine Reise mitgemacht. Wie lief so deine Beriefzeit?
Ja, ich würde tatsächlich ein Stück vorher sogar ansetzen. Also ich habe seinerzeit im ThyssenKrupp-Konzern bei Polysius gelernt, in Fachinformatiker Systemintegration.
Direkt nebenan
tatsächlich, genau. Wir sind jetzt, haben unsere Verwaltung eben auf das Gelände der ThyssenKrupp verfrachtet, haben dann Gebäude angemietet. Also ich bin wieder sozusagen in meine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Ich hab mit meinen Azubis da immer gescherzt. Hier die Plätze, die wir jetzt gerade hier aufbauen, die habe ich vor, keine Ahnung, 8, 9 Jahren
abgebaut.
Damals abgebaut, so in etwa, genau. Und bin dann nach der Ausbildung, wollte ich mich eben ein bisschen umorientieren, wollte mehr in die Administration, war damals noch sehr technisch getrieben und hatte dann die Ausschreibung von Berief eben gesehen. Damals wurde gesucht, ein IT-Systemkoordinator nannte sich das. Das war im Endeffekt ja der klassische IT-Generalist, ein bisschen Telefonanlage, ein bisschen Server, ein bisschen Client, ein bisschen Drucker. Und war dann da tatsächlich der zweite im Bunde, der bei Berief überhaupt Inhouse-IT gemacht hat. Der Kollege, mit dem ich damals in der IT gemeinsam gearbeitet habe, der ist immer auch bei uns, der ist jetzt Business Analyst bei uns im Team. Und der war sehr stark im Projekt unserer ERP-Einführung eingebunden. Heißt, ich dann mit 3 Monaten Berufserfahrung ins kalte Wasser geschmissen.
Die ganze Infrastruktur
an der Hand. Genau, richtig. Und damals, ich sag mal, man hat sich als Lebensmittelmanufaktur verstanden. Es gab keine Digitalisierung, es gab Prozesse, die noch auf dem physikalischen Clipboard abliefen mit ausgedruckten Excel-Tabellen und dann wurde mit physikalischer Liste kommissioniert, war für mich tatsächlich damals sehr einfach, weil es konnte nicht viel kaputt gehen. Aber so ist es dann halt nicht geblieben. Ein halbes Jahr nach mir kam dann unser CDO, unser Chief Digital Officer, mit an Bord, hatte mitgebracht einen riesigen Koffer, sprichwörtlich gesehen natürlich, an Digitalisierungsstrategie, die wir jetzt entsprechend seit 7 Jahren sehr erfolgreich, wie ich sage oder wie ich finde, hier einführen, umsetzen. Was halt auch zur Folge hatte, ja, IT-Prozesse wurden immer mehr Produktionsprozesse wurden eben IT-gestützt mit allem, was das für eine Inhouse-IT bedeutet.
Ja, also die IT-Abhängigkeit wurde größer und größer.
Richtig.
Nehmen wir uns vielleicht nochmal so ein bisschen, wenn wir schon bei dem Thema der Digitalisierung von Berief sind, was das für euch bedeutet. Also IT-gestützte Produktionsprozesse, da können wir uns ein bisschen was drunter vorstellen oder dass mit Sicherheit auch euer ERP immer wichtiger wurde, immer mehr Abhängigkeiten in den Gesamtprozessen im Unternehmen. Aber hast du so ein paar Beispiele für uns, wo du sagen würdest, okay, da sind wir halt mittlerweile anders, als dass wir uns mit Zettel und was auch immer organisieren, sondern wir haben da echt ein paar richtig coole Sachen auf den Weg gebracht?
Ja. Also, wenn man mal vergleicht, so Berief gibt es seit 1985, der erste Inhouse-ITler wurde 2014 eingestellt, das ist ja schon ein bisschen Delta, was
kleiner Gap drin,
ja. Richtig, was dazu einlädt, ein paar technische Schulden, nenne ich es mal, aufzubauen.
Ja.
Und dementsprechend war die IT damals halt ja sehr, sehr schmal gesized, weil die Anforderungen auch ganz klar andere waren. Und die Herausforderungen, die wir dann in dieser Transformation hatten, neben dem, ich sag mal, dem Change in der Haltung, in der Kultur, die Menschen mitzunehmen, eben auch ganz klar ganz viele technische Aspekte, die wir dort berücksichtigen, erneuern mussten. Bei uns stehen zum Beispiel seit 3, 3,5 Jahren die Uhren ganz stark auf Rundumerneuerung unserer IT-Infrastruktur. Wir hatten damals, ich sag jetzt mal so Zeitframe bis 2019, hatten wir noch so die alte Infrastruktur ein bisschen am Dümpeln, uralte Server, keinen Support mehr drauf und du musstest dann schon dreimal auf Holz klopfen, wenn du die Dinger mal runtergefahren hast, weil, keine Ahnung, Stromabschaltung war, ja, in der Hoffnung, dass sie dann wieder hochkommen. Und es gab halt kaum eine technische Grundlage oder eine technische Basis, um das Wachstum, was die Firma A in der Vergangenheit hingelegt hat, zu stemmen. Weder oder B, das Wachstum der weiteren Jahre überhaupt stemmen zu können. Heißt, wir sind hingegangen und ich habe überlegt, Mensch, wir müssen hier mal Klarschiff machen. Wir müssen einmal grüne Wiese, wir müssen unsere 3, 4 großen Säulen, nämlich Data Center, Client Support, Security, die müssen wir einmal komplett auf ein neues Fundament stellen, das Fundament erstmal gießen.
Auch um eine Grundlage überhaupt für die Digitalisierungsthemen am Ende überhaupt zu haben.
Ne? Richtig, genau. Also bei uns anfangs ging Digitalisierung sehr viel über Kultur, heißt, wie kriege ich die Menschen mitgenommen, wie kriege ich das Umfeld geschaffen. Da hatte ich von technischer Seite noch ein bisschen, ich will nicht sagen meine Ruhe, aber es war noch ein bisschen weniger Druck auf der technischen Seite. Nur als dann die Anforderungen immer weiter stiegen und wir sind immer weiter in, ich sag mal, in den roten Bereich unserer Serverressourcen gerutscht.
Ja.
Da waren irgendwann die klare Notwendigkeit da, boah, wir müssen jetzt hier was tun. Und
dann habt ihr euch Gedanken gemacht, wie man sowas anpacken kann. Und da muss ich sagen, das finde ich an euch auch immer sehr bewundernswert, wie man sich, sag ich mal, für einen ja damals ja noch kleineren Mittelständler, jetzt seid ihr ja noch ein bisschen gewachsen durchaus, aber damals ja noch kleineren Mittelständler so viele Gedanken über eure Anforderungen gemacht hat, weil du kannst uns vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen in euren Ansatz, wie ihr euch dem, wie ihr dem begegnet seid. Hast jetzt eben mal von den Themenwelten so ein bisschen berichtet. Mhm. Das heißt Data Center, Security, Client Support und so weiter. Und vielleicht nehmen wir uns mal so ein bisschen mit, wie so euer Ansatz ist. Wenn ihr, du hast es mal so schön, glaube ich, mal Beauty Contest genannt, wie wenn ihr in euren Beauty Contest geht.
Genau, also wir haben einen Ansatz gewählt, dass wir sagen, okay, wir wählen jetzt nicht das aus, was der Vertriebler uns am schönsten anmoderiert hat.
Mit Schleife drum.
Genau, oder wo das größte Care-Paket in der Post kam, sondern wir möchten datengetrieben entscheiden. Wir möchten das Beste für Berief finden. Also es muss halt passgenau sein für uns. Und das als Gesamtpaket, genau. Da muss ich vorweg sagen, das ging auch nur, weil wir ein Umfeld bei Berief haben, was das Ganze fördert. Heißt, unser Ansatz, der wird und wurde auch von Anfang an bis in die Geschäftsleitung mitgetragen, dass wir es überhaupt so machen durften. Wir sind nämlich, wie du schon sagst, über Beauty Contests gegangen. Ich sage immer ganz salopp, Ausschreibung, da habe ich von unserem Anwalt damals schon immer einen auf den Finger gekriegt, der meinte, Mike oder Herr Hebel, ist keine Ausschreibung, was Sie machen, weil das hat wohl irgendwie in Anwaltsdeutsch eine ganz andere Implikation. Auf jeden Fall, ich nenne es Ausschreibung, wir haben einfach unsere Anforderungen erstmal aufgeschrieben.
Lassen wir die Anwälte mal reden.
Richtig, genau.
Abmahnung ist raus.
Wir sind von unseren Anforderungen gekommen. Heißt, ich sage immer gerne von mir, ich möchte nicht der Schlauste am Tisch sein. Das klappt jetzt hier gerade auch ganz gut mit euch beiden, da bin ich echt froh drum.
Naja.
Und ich möchte nicht alle Antworten liefern müssen. Das hat nur einen Teil damit zu tun, dass ich im Prinzip ein sehr fauler Mensch bin, sondern ich bin der Meinung, es gibt einen Experten für jedes Thema. Und diese Experten und Expertinnen sollten bitte ihre Meinung einbringen. Heißt, wir haben nicht gesagt, wir brauchen jetzt im Datacenter 24 Cores mit 500 Gigabyte Arbeitsspeicher und was weiß ich. Nee, wir haben gesagt, wir sind ein aufstrebender Mittelständler in der Lebensmittelproduktion. Wir haben in den letzten Jahren diese Entwicklung gemacht, sowohl personell als auch von unseren virtuellen Maschinen her. Wir haben in den nächsten Jahren die Themen vor der Brust. Wir möchten bei Trends mitreden können. Wir möchten nicht den Anschluss verlieren. Wir brauchen einen Dienstleister, der uns einen gewissen Wissensvorsprung voraus hat, der mit uns auf Augenhöhe eben über solche Trends sprechen kann. Was ist denn jetzt der richtige Weg? Wo gehen wir hin? Und wir möchten das Ganze dann bitte auch 24/7 supported haben, dass wir da saubere Wartungsverträge hinter haben. Und mit diesen, ich nenne es immer systemagnostischen Anforderungen, sind wir dann rumgegangen und haben gesagt, hier, das sind unsere Anforderungen, liebe Dienstleister. Da hatten wir 5 oder 6 Dienstleister in der Ausschreibung drinne. Bietet uns mal was an. Und mir ist egal, was es ist. Also das ist bewusst systemagnostisch. Ihr seid die Experten. Ihr werdet wissen, was für uns das Passendste ist. Bietet uns das an. Und wir gucken dann im Nachgang, wie kriegen wir es vergleichbar. Heißt, wir sind da über ein zweigestaffeltes System gegangen. Das erste war eine Grobkonzeption. Heißt, wir hatten 6 Anbieter im Topf, haben auf Basis der Ausschreibung dann indikative Angebote bekommen mit Budgetpreis, Detaillierungsgrad, mit einem Grobkonzept, konnten das dann über unsere Bewertungsmatrix, die wir entwickelt haben, bewerten. Heißt, auf der Matrix, wir haben bewertet, wir hatten einen Punkt, den haben wir Brieffaktor genannt. Haben wir uns verstanden gefühlt.
Finde ich aber auch ein gutes Ding. Also, weil man kann ja nicht immer nur einfach sagen, ja, das ist, keine Ahnung, die Leistung oder man lässt sich nicht immer alles in schwarz oder weiß unterteilen, ne?
Richtig, richtig. Die öffentliche Ausschreibung können das ganz gut, ne? Die haben ja immer so 2 Faktoren, ne? Einmal Prozent Preis, Prozent Leistung, ne? Und dann ist, da gibt's nicht den Brieffaktor,
den,
ne?
Brieffaktor gibt's dann da nicht, ne?
Deswegen war unser Anwalt auch, glaube ich, sehr hinterher, dass ich es nicht Ausschreibung nenne. Ich hoffe, er hört gerade nicht zu.
Schöne Grüße gehen raus.
Genau. Und da gab es halt den Brieffaktor, den wir bewertet haben. Natürlich auch die technischen Aspekte der einzelnen Komponenten, heißt Virtualisierungsschiene, Storage-Schiene, SAN-Schiene. Da hatte ich Gott sei Dank einen Kollegen mit im Boot, der technisch da noch ein bisschen tiefer drin ist als ich, der das eben dann mit ausfüllen konnte, mit konzipieren konnte. Und so haben wir uns bewusst erstmal nur auf die reine Technik fokussiert oder auf den reinen Inhalt, sag ich mal. Wir haben den Preis erstmal komplett außen vor gelassen, weil in der Phase geht es uns nur darum, was bietet ihr an? Da waren wirklich Ansätze bei von einem klassischen, ich biete euch 2 Server an, ich biete euch ein Storage an und das war's, über ich biete euch 4 Server an und 2 Storages in einem Active-Active-Cluster mit einem 24/7-Support und da kommt, keine Ahnung, der HP-Techniker noch mit dem Fahrrad nachts vorbei und reicht mir die Ersatzfestplatte auf dem Silbertablett bis hin zu Hyperconverged-Lösungen, wo wir im Endeffekt uns das Datacenter aus der Cloud on-prem holen und irgendwie mieten. Also ganz, ganz wilde Ansätze, wo ich aber sage, das ist geil. Weil wenn ich da rangegangen wäre, okay, was brauchen wir, dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht, weiß ich nicht, mit auf Basis von dem, was ich kenne, das ist, ich habe einen Server, ich habe einen Storage, ich habe einen SAN, alles on-prem, bloß nicht in die Cloud, lass gehen, Feierabend und dann hätten wir da irgendwas stehen gehabt. So, dann sind wir mit den 6, fall mir ruhig ins Wort, wenn ich hier zu viel quatsche, ne?
Immer weiter, Mike, ist die spannende Reise der Brief, ich find's super.
Perfekt. Dann sind wir auf der Basis hingegangen, haben dann unsere Bewertung vorgenommen, also der ganze Prozess war von Anfang bis Ende, haben wir komplett transparent aufgezogen, heißt, die Bewertungsmatrix mit Gewichtung war den Anbietern bekannt, wir haben gesagt, Leute, ja, das sind die Punkte, auf die wir achten, so sind die gewichtet. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euer Angebot daran anpassen. Wenn nicht, dann kriegt ihr halt weniger Punkte, aber müsst ihr im
dann ist es halt weniger transparent auch für euch, dann kann man gar nicht so genau immer als Anbieter ja auch sagen, zu welchem Punkt gehört jetzt eigentlich diese Lösung, ne? Und deswegen ist das Matching ja durchaus auch sinnvoll, wenn sich einer schon so viel Gedanken macht wie ihr, ne?
Richtig.
Ja,
und im Nachgang sind wir dann auch hingegangen, als die Bewertung durch war, haben wir auch gesagt, hier, das ist übrigens das anonymisierte Ergebnis. Ihr seht eure Punktzahl, ihr seht die Konkurrenten, damit ihr sehen könnt, wo habt ihr abgeschlossen, da nochmal ein Feedback zu geben. Wir sind dann auf Basis dieser Bewertung mit 2 Anbietern in die Feinkonzeption gegangen, unter anderem halt auch mit euch, mit der PCO.
Ja.
und haben dort dann wirklich ein Feinkonzept auf Basis des Grobkonzepts erstellen lassen. Uns war da wichtig, wir möchten es so weit vergleichbar kriegen wie nur möglich. Das war im Finale, wie wir es genannt haben, war es dann recht einfach, weil es war ein identischer Ansatz. Es war eine On-Prem-Lösung, die angeboten wurde. Und wir haben dann noch mal ganz uns in die Augen geschaut, noch mal nachgehakt. Okay, passt das Sizing so? Hier habt ihr noch mal genauere Zahlen zu unserem projizierten Wachstum. Müssen wir hier statt, keine Ahnung, einem 16-Core einen 32-Core reinpacken, wie auch immer, dass dort aus dem Grobkonzept mit Indikativpreisen ein Feinkonzept mit wirklich belastbaren Preisen
ging. Worauf man sich dann entscheiden kann.
Eben, richtig. Ja. Wir hatten auch da wieder eine separate Bewertungsmatrix beziehungsweise eine Verfeinerung der ursprünglichen Bewertungsmatrix, wo wir da noch mal genauer ins Detail gegangen sind, genauer bewertet haben und da auch wieder erstmal nur rein auf den Inhalt geschaut, also wie gut ist die Lösung auf einer Skala von 0 bis 100%. So, wir hatten dann
Also Leistung war euch wichtiger als der Preis.
Würde ich nicht sagen, da würde ich von unserem Geschäftsführer einen auf den Deckel kriegen, wenn ich das so sagen würde.
Schneiden wir raus.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis, das musste stimmen.
Ach, okay. Genau. Hast du schön ausgedrückt, Marcel.
Ja. Also ich sage immer ganz gerne, ich bin kein Vertriebler, ich bin Techniker. Klar, ich habe eine Budgetverantwortung und ich gucke auch, dass ich jetzt hier kein Geld für irgendeinen Schrott ausgebe. Ne?
Gehört dazu, ja.
Richtig. Aber mir geht's halt primär darum, wir haben ein Problem, was wir lösen müssen, und das müssen wir mit einer passenden Lösung lösen. Ja. Heißt, wir sind dann mit dieser reinen technischen Bewertung sind wir hingegangen, haben den Preis drunter gelegt und haben dann geguckt, okay, das ist die Lösung, die kostet so viel, und haben dann natürlich den Preis auch als ein Bewertungskriterium genommen, also auch den Preis haben wir bewertet.
Als die Lösung dann klar war.
Richtig, also, genau.
Aber
genau.
Nicht den Preis definiert, bevor die Lösung
genau,
überhaupt steht.
Richtig.
Ne?
Ja. Und dann hatten wir aus diesen Kennzahlen, Qualität der Lösung und Preis, haben wir einfach mal stumpfen Quotienten gebildet. Wie viel Leistung kriegen wir pro Euro? So, mit den Kennzahlen sind wir dann zur Geschäftsführung gegangen, haben gesagt, so hier, so sieht's aus, das sind die beiden Lösungen, das sind die Unterschiede, natürlich auf, ich sag mal, Management-Ebene verständlich, also nicht bis ins tiefste ja. Detail. Und haben gesagt, wir haben jetzt hier zwei Lösungen. Die eine kostet Summe X, hat einen Leistungsquotienten von, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal Schulnote 3. Und die andere hat einen Preis-Leistungsquotienten von Schulnote 1. So. Ja. Und da fallen dann Dienstleister immer ein bisschen hinten über, wenn ich denen dann erzähle, dass wir uns im Serverprojekt, also im Datacenter, in der Datacenter-Erneuerung, mit vollem Rückhalt von der Geschäftsführung für die teuerste Lösung entschieden haben, weil es einfach preis-leistungstechnisch unschlagbar war.
Es war begründbar, ja.
Es war begründbar, und auch da bin ich wirklich unfassbar froh und weiß das extrem zu schätzen, in was für einem Unternehmen ich arbeite.
Wenn man so ein Management
hat, was wirklich auch nachfragt und verstehen will und nicht nur auf den Preis kommt und sagt, ja, Mike, nimm mal das Günstigere. Und unsere Geschäftsführung ist halt, was ich daran sehr schätze, die will Sachen verstehen.
Ja.
Wenn die Sachen verstehen kann, wenn unserem CEO Sachen erklären kannst, er die Sinnhaftigkeit erkennt, er es versteht, dann kriegst du fast alles von dem. Und das ist
viel wert.
Ja, ich kenne aus meinem Netzwerk halt andere Firmen, andere Ansätze, wo das eben nicht so ist. Und das gibt mir und meinem Team halt auch sehr viel Spielraum, coole Sachen machen zu können und da eben auch Berief voranbringen zu können.
Das hatten wir in der ersten, ich bleib mal beim Beauty-Contest, nicht, dass wir Ärger kriegen, im ersten Beauty-Contest zum Data Center, kann ich mich daran erinnern, Marcel.
Wir haben erster Verlierer.
Erster Verlierer gewesen, sind wir Zweiter geworden. Marcel ja. Und ich saßen hier freitags, wir haben Rotz und Wasser geheult.
Ich wollte sagen, ein bisschen geweint, dann haben wir Bier
getrunken. Wir haben uns nicht verstanden gefühlt. Ja, wir waren nicht schön genug im Beauty Contest.
Ja, wir haben das angefochten, aber euer Anwalt hat das abgelehnt.
Genau, er hat's abgelehnt. Aber dann sind wir zurückgekommen, könnte man sagen. Für den Security Part haben uns das natürlich nicht nehmen lassen, da auch da nochmal teilzunehmen. Da sind wir dann final zusammengekommen, aber nimm uns doch nochmal so ein bisschen mit in dieses, dass ihr quasi auch ein Dienstleister pro Themenwelt haben wolltet, ne? Also dass ihr wirklich dieses Gesamtkonzept Data Center, Gesamtkonzept, Security wirklich so als Themenwelt nimmt. Warum macht ihr das? Was bringt euch das, wenn ihr sagt, okay, da haben wir dieses Thema platziert und vielleicht nicht x Dienstleister, aber ihr hättet jetzt auch sagen können, wir haben einmal den Bereich Netzwerk-Security, einmal den Bereich Systeme zur Angriffserkennung, einmal Endpoint und einmal präventive Maßnahmen oder ähnliches. Und dann soll man mal zu allen vier was anbieten. Warum war es euch so wichtig, dass es eins ist? Genauso wie beim Datacenter auch.
Ja. Ich glaube, Hauptgrund ist einfach das Thema Dienstleistersteuerung. Wir sind halt ein recht überschaubares Team von einer Menge. Und wenn ich, keine Ahnung, dreimal so viel Dienstleister im Haus habe wie Mitarbeitende, dann wird es halt irgendwann uncool. Weil wenn wir uns erst fragen müssen, okay, wen rufe ich jetzt an? Die PCO, Anbieter 2, Anbieter 3, Anbieter 4? Ach Mensch, was denn nur? Keine Ahnung.
Und die Dienstleister dann ja auch untereinander ja auch noch.
Richtig, die muss man ja auch noch irgendwie verknüpfen. Enablen wenn müssen, jetzt der Security-Dienstleister, also PCO, mit unserem Datacenter-Dienstleister sprechen muss. Ach Moment, nee, da ist ja der andere mit im Boot. Also es war uns schon wichtig, wir möchten Gesamtkompetenz uns einkaufen. Also wir möchten einen, wir nennen es eigentlich auch nicht mal Dienstleister, wir suchen strategische Partner. Wir suchen wirklich ein IT-Partner, mit dem wir auf Augenhöhe sprechen können, der auch im Gegenzug von uns dann weiß, okay, wir machen jetzt hier nicht nur ein bisschen Vertrieb und kaufen ein bisschen was und kaufen ein bisschen Dienstleistung, sondern wir haben hier Digitalisierungsherausforderungen, spannende Digitalisierungsaufgaben, die wir gemeinsam angehen möchten. Das möchten wir eben nachhaltig tun. Und ich habe diese Beauty-Contests nicht gestartet mit dem Hintergedanken, ja, machen wir mal einen Vertrag über 3 Jahre und dann sprechen wir noch mal, ob das noch weiterpasst. Nee, ja. Deswegen machen wir uns ja auch die Mühe mit 2 Runden, mit Bewertungsmatrix, mit Transparenz, weil wir eben auch ja langfristige partnerschaftliche Beziehungen gesucht haben und gefunden haben.
Wenn ich da jetzt nochmal einen Schritt weiter gehe, war es ja dann am Ende so, dass wenn man jetzt mal Data Center und Cyber Security nimmt, das auch schlussendlich zu 2 verschiedenen Dienstleistern gegangen ist, als Gesamtkonzept quasi aus den Themenwelten heraus. Mhm. Ist auch das eine bewusste Entscheidung gewesen, dass ihr gesagt habt, ja, ich glaube, das macht Sinn, das vielleicht auch nochmal zu trennen? Oder war es am Ende Zufall, weil das Konzept unterschiedlich bei dem einen da und bei dem anderen da gut war?
Ja, da hast du mich ertappt. Also es ist dann so ein schöner Zufall, wo man nachher und dachte, ja, Mensch, das war ja von Anfang an geplant. Nein, war's natürlich nicht. Ja. Also mir war schon klar, es hat seine Vorteile. Es ist ganz charmant, wenn der Security-Bereich ein bisschen losgelöst ist, wenn der Security-Bereich für sich alleine steht, wenn wir jetzt beispielsweise unser Datacenter-Dienstleister auch die Security-Ausschreibung gewonnen hätte. Ja, dann weiß ich nicht, überwacht er sich im Endeffekt selber, weil er macht Security, macht aber auch den Betrieb und also es ist schon charmant, aber auch da sind wir in den 2. Beauty-Contest komplett unvoreingenommen reingegangen. Wir haben auch wieder selbes Vorgehen, systemagnostisch unsere Anforderungen, unsere Probleme. Und da kam es dann am Ende eben raus, dass es 2 verschiedene Anbieter wurden. Und das hat dann auch schon, ist halt charmant.
Jetzt habt ihr so die Grundlagen definitiv geschaffen für eure Digitalisierung, wenn ich das mal so sagen kann. Also euer Data Center, das wurde einmal richtig umgekrempelt.
Ja.
Das kann ich mich auch noch aus Teilen der Security-Projekte dran erinnern, wie wir natürlich auch mal wieder dahin Abhängigkeiten hatten. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, bis dann neue Server da sind, das Netzwerk quasi neu konzipiert ist, wo man dann wunderschön drauf aufsetzen kann mit Security. Also da die Grundlage, die ist da. Cyber Security haben wir auch soweit enabled, dass wir jetzt da auch sehr, sehr stark in Überwachung und Co. gehen können. Das heißt, jetzt kann es eigentlich so richtig starten, dass die Digitalisierung von Produktion oder auch von Verwaltung losgehen kann. Hast du da so Beispiele, wo ihr sagt, jo, da packen wir es gerade richtig an, um uns vielleicht auch nicht nur mit Mitarbeitern zu wachsen, weil die findet man ja auch in Neubeckum nicht unbedingt wie Land am Meer. Auch ist jetzt nicht der Nabel der Welt.
Ja, also ich würde sagen, wir sind schon vor einigen Jahren mit der Digitalisierung gestartet, soweit es eben unsere Infrastruktur mitgemacht hat. Also ich würde nicht sagen, dass wir jetzt erst starten können, unsere Prozesse zu digitalisieren, so ist es nicht. Aber wir haben halt jetzt die Grundlage eben mehr zu tun, weil bei uns hat sich da wirklich dann ein Knoten gelöst. Wir hatten die passenden Ansprechpartner an der Hand, um mal mehr zu tun, was über unsere eigene Kraft hinausgeht, sag ich mal. Mhm. Wo wir jetzt gerade sehr stark dabei sind, ist das Thema Transparenz und Reporting, nenne ich es mal. Mhm. Also wir haben, wie du sagtest, wir sind aktuell nicht auf einem Kurs, wo wir über Mitarbeiter wachsen sollen, sondern jetzt sind wir gerade in einer Fokussierungsphase, sag ich mal. Wir müssen jetzt aus den Ressourcen, die wir heute haben, mehr rausholen. Wir müssen mit dem, was wir vor Ort haben, was wir an Man- und Woman-Power haben, müssen wir jetzt einfach mehr rausholen und die die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Heißt, wir bauen jetzt gerade ein Reporting eben auf, was so Sachen dann darstellt. Wie viel Strom geht für ein Liter Produkt drauf? Wie viel Wasser ballern wir da rein für ein Liter Produkt?
Ah, cool.
Wo haben wir vielleicht Sachen, die nicht ganz dem Qualitätsstandard entsprechen, die wir entsorgen müssen? Also wo sind überall diese kleinen Häufchen, sag ich mal, wo wir Sachen liegen lassen, wo wir uns verbessern können in den Prozessen, in dem, was vielleicht, das haben wir immer schon so gemacht, das ist der Prozess, den gibt's seit 40 Jahren bald schon, aber was wir seit 40 Jahren machen, heißt ja nicht, dass es gut ist. Und da sehen wir uns als digitale Transformationsabteilung, wo ja ich mit meinem IT-Team auch Teil von bin, da sehen wir uns auch ganz klar als Dienstleister fürs Unternehmen. Weil ich hatte ja eingangs gesagt, wir waren anfangs sehr viel mit dem Thema Kultur beschäftigt, die Leute mitzunehmen. Mhm. Weil das war damals die größte Herausforderung, war aus der Produktion ja, wofür brauchen wir denn das?
Ja, man ich glaube, was man so, wenn ich jetzt Produktionsmitarbeiter wäre, würde ich ja im ersten Mal denken, okay, wenn die jetzt hier die ganzen Daten absaugen, wollen die mich damit überwachen? So, ja, das ist ja auch so ein Gedanke, den man vielleicht haben kann und nicht, wollen die vielleicht auf der Basis, so wie ihr es jetzt auch in der Ausschreibung im Beauty-Contest gemacht habt, quasi eine datengetriebene Entscheidung für XY treffen, ne?
Ich würd noch einen Schritt vorher ansetzen. Das Thema war nicht mal, wollen die mich überwachen, sondern das Thema war, was soll das überhaupt? Weil eine IT kann sich jemand noch vorstellen, der jetzt nicht, im Metier ist. Ja, okay, ich habe hier einen PC, wenn der kaputt ist, dann muss da jemand ran und den reparieren. Ja. Ich arbeite hier mit einer Anwendung XY, die muss irgendwo laufen, muss irgendwer betreiben. Ich habe Netzwerk, muss irgendwer betreiben. Aber wenn dann auf einmal eine Abteilung mit dem Namen digitale Transformation ins Leben gerufen wird, ja, kann sich ein Normalsterblicher erstmal, ich konnte mir da auch anfangs nichts drunter vorstellen, weil ich war genauso, ich war ITler, ich kannte meine Server, meine Clients, mein Netzwerk und das war's. Und da war wirklich, anfangs war das ein Thema, da erstmal für uns zu werben. Wer sind wir überhaupt?
Was wollt ihr erreichen?
Was wollen wir erreichen? Was machen wir überhaupt? Mhm. Und das war wirklich, das konntest du über die Zeit hinweg wirklich beobachten, als das dann mehr und mehr bei immer mehr Leuten Klick gemacht hat, okay, dafür sind die da, so können die mir helfen. Und dann war es wie so ein Domino-Effekt. Ich erinnere mich damals noch Ende der 90er auf Super RTL immer Domino Day. Das war noch meine Zeit.
Das war cool, ja. Kann ich mich auch daran erinnern.
Genau. Und dann halt so ein Domino-Effekt. Dann sind immer mehr Leute haben dann gemerkt, okay, die DT, dafür ist die da. Wir haben 2020 haben wir ein Team Softwareentwicklung etabliert. Heißt, wir haben jetzt Expertise, eigene Software schreiben zu können. Wir können eigene Web-Apps bereitstellen. Und dann geht auf einmal viel mehr. Weil dann können wir eine Anwendung bauen, tailor-made, die wirklich genau
den Kern eurer Anforderungen.
Richtig. Dein Problem, liebe Kollegin an der Maschine, genau dein Problem löst.
Wo man ja dann auch wieder die Leute, denen das bewusst machen muss, wenn ihr ein Problem habt, dann sagt es auch, weil wir könnten es lösen. Gegebenenfalls, ja. Ne? Weil das ist ja auch ein, die haben wahrscheinlich viele, die da seit 10 Jahren arbeiten, sage ich jetzt mal, die wussten aus den 8 Jahren davor, meine Probleme konnten nicht gelöst werden, wenn ich sowas hatte, weil ihr das vielleicht nicht in-house konntet. Ne? Das ist ja auch ein wichtiger Mindshift. Also ich stelle es mir sehr, sehr spannend vor, gerade die Punkte jetzt so in eurer Produktion, weil das ist nun mal euer Kerngeschäft, euer Kernprozess, euer Kernbusiness, dass wenn man da ja so ansetzen kann, und auch am Ende dann die Grundlagen dafür hat, dass das einen als Gesamtunternehmen zusammenbringt und ja, deutlich weiterbringt.
Ja, und da sieht man heute halt auch noch, da sind heute auch noch so viele Potenziale, die wir schöpfen können oder die wir gerade noch wirklich aktiv schöpfen. Wir haben jetzt vor 2 Jahren, 1,5 Jahren, also gar nicht mal so lange her, haben wir ein System etabliert, nennt sich DBS, Digital Business Solutions. So, kann sich erstmal auch immer was drunter vorstellen. Wir haben unterm Strich ist das ein digitales Key-Account-Management. Wir haben bei uns in der Abteilung, in der DT, haben wir Kolleginnen und Kollegen, die Ansprechpartner für unsere Fachbereiche im Unternehmen sind. Hm. Wir haben einen Ansprechpartner, der kümmert sich um die Produktionsabteilung, einen, der sich um die Logistik kümmert und die Auftragsbearbeitung. So hat jeder Bereich, jede Abteilung hat einen Ansprechpartner in der DT, kann dort Themen anbringen. Also gar nicht mal, ich sag mal, mein Drucker tut's hier nicht, sondern wirklich ja strategische Themen. Ich habe hier dieses Problem. Und so haben wir wirklich ein Mittelding, ein neuen Kommunikationsmedium geschaffen, was auf der einen Ende, am einen Ende der Skala, sag ich mal, sind die Tickets. Ich habe jetzt ein kleines Problem, das muss gelöst werden, vielleicht auch ein bisschen größeres Problem und das macht die IT. Und die ganz großen Sachen, ich habe ein Projekt. So, ich habe hier irgendwas, was gelöst werden muss. Das ist ein Projekt und da muss ich Kappa binden, da muss ich Ressourcen binden, da muss ich einen Projektplan schreiben, da muss ich regelmäßige Meetings abhalten und ich habe einen riesigen administrativen Overhead, um dort Veränderungen herbeizuführen. So, und mit dem DBS geht's eben unkomplizierter, weil ich habe einen Ansprechpartner, mit dem habe ich alle 2 Wochen, alle 4 Wochen Joe Fix. Erklär dem dann hier, das Problem habe ich, das hätte ich jetzt gern gelöst. So, wir haben dann innerhalb der DT alle 4 Wochen ein Planungsmeeting, da bin dann ich drin, da ist dann unser Teamleiter für die Softwareentwicklung drin, da ist dann unser CDO drin und noch ein paar andere Leute, die ein paar schlaue Sachen zu sagen haben. Und dann gehen wir die Themen durch. Und dann wird halt geguckt mit einem Kanban-Board, schauen wir dann, okay, was ist gerade in Bearbeitung?
Klingt
was
ja schon fast agil, Mensch.
Das ist richtig agil. Das ist tatsächlich auch bewusst ein agiler Ansatz gewählt worden. Und so nehmen wir uns dann in diesen 4 Wochen Sprints eben halt Themen mit. Und das.
Dann kriegt man auch mal was fertig.
Dann kriegt man auch mal was fertig, genau, weil man hat dann, man sieht die Ergebnisse oder der Fachbereich sieht die Ergebnisse dann einfach, man sieht es einfach, es ist schneller als ein Projekt. Das Helpdesk freut sich, weil es werden nicht mehr so riesige, ich nenne es mal riesige Bomben ins Ticketsystem geschmissen. Mhm. Ein Ticket, oh verdammt, da muss ich ja 20 Personentage reinstecken, um das überhaupt gelöst zu kriegen. So, Helpdesk ist zufrieden, Fachbereich ist zufrieden und
umso besser.
Läuft.
Alle happy.
Kommen da bei euch auch Kundenanforderungen sozusagen mit rüber? Weil ich meine mal, gerade die Lebensmittelindustrie hat ja dann doch neben den Standards, wenn wir jetzt irgendwie vom Qualitätsmanagement oder auch einer ISO 27001 sprechen, ja sicherlich auch ein paar Anforderungen, was Digitalisierung, Schnittstellen etc. angeht, oder?
Ja, also ich sag mal, ich sag mal by proxy. Ja, es kommen Kundenanforderungen rein, die werden halt dann durch die Fachbereiche eben an uns rangetragen. Beispielsweise, wenn es darum geht, wir möchten jetzt mehr auf EDI aufsatteln, wir müssen einen neuen Nachrichtentypen anbinden, um keine Ahnung, einem unserer Transportunternehmen den Lieferschein digital mitzugeben. Oder es gibt jetzt eine Änderung in irgendeinem Markt bei irgendeinem Kunden und dafür brauche ich eine Anpassung in unserem ERP-System, wie auch immer. Das kommt dann halt sehr stark aus den Fachbereichen getrieben, aber unterm Strich ja sind es durch den Fachbereich kommunizierte Kundenanforderungen, die wir dann auch mit.
Also ihr kümmert euch quasi auch darum, damit auch marktgerecht am Wettbewerb teilzunehmen und auf die Anforderungen, die die Lebensmittelunternehmen haben. Und mittlerweile geht das ja auch in die Richtung, dass auf Nachhaltigkeit immer mehr geschaut wird, Reportings dafür verwendet werden müssen, Ziele gesetzt werden, damit man in bestimmten Regalabteilungen landet und wie auch immer das da alles so funktioniert. Also auch die kommen quasi diesen agilen Weg und suchen sich den Weg bis zum Kernteam.
Ja, also wir haben das DBS bewusst als Single Face to the Customer gewählt. Heißt, wir möchten gar nicht, dass der Fachbereich überhaupt fragen muss, boah, wo muss ich das denn jetzt anbringen? Muss ich da an die IT? Muss ich da an was weiß ich wen? Nee, einfach ans DBS, weil aus dem DBS gibt's halt mehrere Wege raus. Es kann rauskommen, okay, das ist jetzt eine Ergebnistyp digitale Lösung, nennen wir das. Heißt, wir müssen irgendwas programmieren in den meisten Fällen. Oder es ist ein Ergebnistyp, ist verdammt groß, müssen wir eine Vorstudie machen. Dann machen wir eben eine Vorstudie, wo am Ende ein Projektantrag rauskommt. Wo wir dann sagen, okay, das Ding ist so groß, da muss ein Projekt draus werden, aber wir machen jetzt mit dir diese Vorarbeit, diesen administrativen Overhead, dass das als Projekt eingelastet wird. Oder wir sagen direkt, boah, das ist direkt so groß, da muss direkt ein Projekt. Also alles, was beim DBS landet, wird am Ende des Tages in den richtigen Topf von uns geschmissen oder von den Kolleginnen und Kollegen im DBS geschmissen. Und das macht es halt für die Fachbereiche auch extrem einfach, Themen anzubringen. Und man merkt auch, dass da die Akzeptanz wirklich massiv durch die Decke gegangen ist.
Das ist wie so eine neumoderne Ideenbox, ne? Wo man anonym Ideen eintragen kann. Man weiß, wenn man da was reinschmeißt, solange es auch funktioniert, wird sich drum gekümmert. Weil ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt. Wenn man sowas schafft und dann nicht das Vertrauen in das Unternehmen reinbringt, dass diese Anfragen auch vernünftig bearbeitet werden, ne? Von Anfragen, wo man dann Feedback bekommt, was hast du denn für eine dumme Idee, bis hin zu keine Antwort. Ist ja auch schon vieles in solchen Sachen immer mal dabei gewesen. Und ich glaube, das steht und fällt ja damit, wie ihr quasi den Leuten, die eine Idee einlasten im Ideenmanagement oder wie auch immer man das nennen möchte, dass die auch ein adäquates Feedback darauf bekommen.
Ja, also da haben wir uns tatsächlich auch Transparenz ganz groß auf die Fahne geschrieben. Also es gibt da auch mindestens einmal im Monat gibt's da Jobfixe mit den Fachbereichen. Da wird dann auch informiert über den Bearbeitungsstand. Du, das Thema ist jetzt im Backlog und du
gibt's auch ein abgelehnt?
Gibt's ein abgelehnt?
So wie bei der Behörde so ein Stempel so baff.
Also ich glaube ganz so hart ist es nicht. Also es gibt einen Stapel zurückgestellt, wenn wir sagen.
Gehört ja auch okay, zur Transparenz, ne? Ja, zu sagen, ja, also schöner Gedanke, würde jetzt 200 Projekttage Aufwand sein und bringt uns fast nichts. Ja. Dann muss man vielleicht auch sagen, ja gut, das gehört an
ACTA gelegt. Im nächsten Jahr.
So wie wenn ihr in die Ideenbox reinfliegt, was haltet ihr davon? Wir kriegen jetzt alle 100 Tage Urlaub.
Ja, nee, also in dem Sinne, ja, bin ich bei dir, gibt es, wir nennen es halt nur nicht abgelehnt. Das ist, ja. Ich sag mal so, wir lehnen nicht ab. Es geht halt immer darum, es alles im Einvernehmen mit dem Fachbereich.
Ja, ja. Also ich glaube, das ist der sinnvolle Weg. Aber deswegen, auch das gehört ja zur Wahrheit dazu, dass man auch da bewerten muss, was ist denn sinnvoll und was vielleicht nicht. Um zum Ende vor unserem Ausblick, den wir am Ende immer machen, noch einmal auf etwas Privates zu kommen.
Ja.
Nämlich, da bist du auch wohl aktiv. Hast noch so ein kleines Nebenprojekt neben Digitalisierung und Infrastruktur bei Berief.
Ja, ich bin immer noch der ITler im Herzen und vielleicht noch ein bisschen mehr. Was mich halt privat sehr umtreibt, ist sogar das ganze Thema Ausbildung. Ich bin ja bei Berief neben Teamleiter auch Ausbilder. Wir sind jetzt seit 2021, bilden wir aus, haben jetzt fünf. Ja, einer ist fertig, vier sind noch in Ausbildung, also da kommt richtig Bewegung rein bei uns.
Voll gut. Also damit schafft man es ja auch dann, sich die Leute, die man braucht, auch schon dann fertig ranzuzüchten. Ne?
Eben drum. Und da muss ich sagen, da haben wir echt Glück gehabt, also wirklich coole junge Leute, die da richtig Bock drauf haben. Und das hat bei mir so ein bisschen auch das Feuer wieder entfacht. Boah, da will ich mehr von machen, weil ich erinnere mich noch daran, wie ich damals vor der Entscheidung stand, okay, bald Abi, Schule bald durch, wo geht die Reise hin? Ich wusste damals nur, studieren will ich nicht, also ich habe keinen Bock, jetzt noch mehr Schulbank zu drücken.
Ja.
Und bin dann halt in die Ausbildung gestartet, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann damit Kohle verdienen, ein bisschen was mit dem Computer zu machen. Ich habe halt den Background wie gefühlt jeder ITler, ich habe damals halt gezockt und das war's halt. Und mir ist es halt wirklich dann eine Herzensangelegenheit, junge Leute für IT zu begeistern. Ich habe jetzt auch vor ein paar Wochen einen Blog dafür ins Leben gerufen. Heißt, ich mach's wie 2004, ich blogge noch.
Yes. Kommt alles wieder, ne?
Es kommt alles wieder.
In kürzeren Abständen mittlerweile, aber es kommt alles wieder.
Genau, und worüber schreibe ich da so? Alles, was mich so bewegt. Also für mich ist das eher so ein bisschen mein Ausgleich zur Arbeit. Einfach mal ein bisschen was schreiben. Und wenn es jemanden erreicht, dann ist das noch, es ist geil. Ich schreibe da so über Projekte, die ich gerade so vorantreibe, sind aktuell sehr viele KI-Spielereien. Heißt, ich gehe auf die OpenAI API, baue mir da irgendeinen Assistant, der dann irgendeinen Kram für mich macht. Ein aktuelles Projekt zum Beispiel, ich habe jetzt am Wochenende einen Bot erstellt, der sich für TV-Koch Gordon Ramsay hält und der mir jeden Mittwoch Rezepte fürs Wochenende schickt. So. Das
hört sich clever an.
Das ist halt wirklich geil.
Kauft der auch noch für dich ein?
Leider nein, er schickt mir nur die Einkaufsliste.
Nie wieder Kochbücher kaufen.
Ah.
Aber
Kochbuchhersteller hassen diesen Trick.
Aber ich habe gesehen, dass Picknick tatsächlich bald bei uns startet in Beckum. Ja. Heißt, wenn er mir dann noch die Links zu Picknick mitgeben kann, dann ist das schon ein Sieg auf ganzer Linie. Ja, und
es
da
geht dir so um Interesse wecken, auch an so ein paar Spielereien oder einfach mal über aktuelle Dinge zu berichten, damit man halt so ein bisschen vielleicht auch genauso wie du Feuer und Flamme damit fängt.
Richtig, genau. Einfach mal so ein bisschen Einblick kriegen, was ist IT überhaupt? Was machen ITler überhaupt? Wie sind ITler überhaupt drauf? Und ja, also schwerpunktmäßig halt IT, sehr viel Ausbildungskram und ja, was mich sonst so bewegt, 3D-Druck, also alles, wo ich so meine Zeit mit verbringe. Und ja, also mir ist das, wie gesagt, wirklich eine unfassbar wichtige Angelegenheit, weil meiner Meinung nach, also die Ausbilderrolle ist für mich das größte Privileg und die größte Pflicht, die ich in meinem Berufsleben bisher hatte und vermutlich auch haben werde, weil in der Rolle, wir ziehen halt den Nachwuchs heran, wir sorgen dafür, dass Leute IT begeistert werden, dass Leute in diesen Beruf rein wollen und wir entscheiden ein Stück weit über das weitere Leben dieser jungen Leute. Weil, ich sag mal so, du hast dann die Ausbildung, ja, und dann musst du erstmal 40, 45 Jahre, ne, schaffen. Und idealerweise macht dir der Job dann auch noch Spaß. Wenn ich da kurz ausholen darf zu dem Thema. Ich erinnere mich noch so an meinen Weg, wie ich damals zur IT gekommen bin. Es waren, oder generell, wo ich heute stehe, es waren selten, sehr, sehr selten, waren es wirklich monumentale, große Gespräche, wo jemand mich zur Seite genommen hat und gesagt hat, Mike, hier, ich erkläre dir jetzt mal ein bisschen was vom Leben und ne, von der IT. Das sind halt Momentaufnahmen, da habe ich hier mal was aufgeschnappt und da mal was gesehen. Und dann irgendwann kam das alles zusammen. Ich dachte mir, boah, IT, das kann ich mir vorstellen. Und ich denke mir, dieser Blog, ich kriege da immer von WordPress schön die Statistikzusammenfassung und hatte ich letztes Wochenende eine Mail, du hattest gestern 0 Besucher auf deinem Blog, dachte ich mir auch so, ja, herzlichen Dank, hättest dir auch sparen können, aber ich denke mir halt so, wenn ich eine einzige Person mit diesen Inhalten erreiche und diese Person am Ende sagt, boah, ich will IT machen, dann war das Ding schon voller Erfolg.
Wie unser Podcast, ne?
Wie unser Podcast.
Die 3 Zuhörer, die wir haben. Wenn einer davon in die IT geht, ist eigentlich schon
alles.
Wir könnten
ja gegenseitig Werbung füreinander machen. Wir machen Werbung für deinen Blog und du machst auf deinem Blog Werbung für unseren Podcast und dann
haben wir vielleicht 2.
Ich find den Ansatz echt cool und ich hätte, muss ich sagen, ich habe es, glaube ich, hier im Podcast auch schon häufig gesagt, ich hätte mir in meiner Jugend auf jeden Fall jemanden gewünscht, der mich vielleicht eher zu IT gebracht hat und nicht über die Umwege, die ich vielleicht jetzt gegangen bin. Also ich finde dein Gedanken dahinter sehr, sehr gut. Ich habe ja auch schon mal einmal reingeguckt in deinen Discord-Versuch mit der OpenAI. Was heißt Versuch? Es hat ja funktioniert. Also auch da sind witzige Dinge dabei. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen up-to-date bleiben will, kann man dir auch einfach bei LinkedIn mal folgen, um so zu sehen, was du da so treibst. Was uns vielleicht zum Ausblick bringt,
ja.
Für dich jetzt heute mal einen zweigeteilten Ausblick. Weil erstmal eine Off-Topic-Frage, die von Marcel auch als Berief-Experte ja auch. Berief-Ultra. Könnte man so im EM-Slang sagen. Also was ist die nächste Geschmacksrichtung bei der Hafermilch? Das interessiert uns ganz brennend, damit wir gucken können, was werden wir jetzt hier in Zukunft genießen?
Ja, Mensch, da fragst
Avocado
du,
oder sowas.
da fragst du einen ITler eine Produktentwicklungsfrage. Ich sag mal so, also wenn ich jetzt mal realistisch antworte. Wir hatten tatsächlich im letzten Bereichsmeeting unseren Head of Marketing als Gastredner. Der Trend geht gerade ganz stark zu ohne Zucker.
Okay.
Wenn ich mal von meinen Wünschen aussprechen könnte, ich würde mir eine Rückkehr des Hafer-Schoko wünschen. Weil wir hatten damals, als ich angefangen bin, also wir machen ja jetzt so ein bisschen das heißt ein bisschen, wir machen ja jetzt mehr Bio, nachhaltig, ne, die guten, wertvollen Sachen. Damals waren wir mehr im Bereich Convenience. Wir hatten damals einen Sojadrink Schoko, der war Weltklasse. Da ein bisschen Pfefferminzlikör rein und dann ging das am Wochenende voran. Da macht ihr euch kein Bild von.
Und mit Schnaps auch noch.
Ja, wenn perfekt. Der auch gleich dazu kommt, das wäre ja super.
Warum müsst ihr noch eine Brennerei kaufen? Ich meine, die mag es in der Ecke auch genug geben. Also finde ich schon mal eine gute Idee, dass es vielleicht ein Schokohafermilch.
Vielleicht machen wir auch eine Kooperation mit Verif, wie wir das auch hier mit dem Brücks gemacht haben, ne?
Ja,
bringen wir einen kleinen Schnaps raus.
Kleinen Schnaps nur dazu.
Schnaps mit einem Schoko-Hafermilch.
Die Idee gefällt mir schon mal, was uns vielleicht zum zweiten Ausblick bringt. Wieder voll in das Cybersecurity-Topic rein. NIS2 schwebt ja so über allem in letzter Zeit und für euch ja auch als Lebensmittelproduzent vielleicht auch nicht ganz irrelevant. Umso besser, dass ihr euch mit dem Cybersecurity-Thema nicht nur technisch auf den Weg gemacht habt, sondern euch auch schon mal vorausschauend die ISO 27001 gegriffen habt. Aber was macht das Thema NIS2 mit euch in der Zukunft? Und also so eine kleine Spaßfrage vielleicht angehaut, wird die Hafermilch dann bald teurer? Oder wie sieht das NIS2-Thema aus?
Da musst du mich kurz so abholen. NIS2 kenne ich nicht, nie von gehört. Spaß beiseite, um Gottes Willen, nein. Also NIS2.
Julius Gesicht.
Den konnte ich mir nicht verkneifen.
Der hat da mich richtig geprankt hier.
Nein, also NIS2 ist ja aktuell wirklich in aller Munde. Was macht das mit uns? Ich sag mal so, wir sind ja, glaube ich, oder bin ich mir ziemlich sicher, soweit ganz gut aufgestellt, dass wir die passenden Leute an der Hand haben, unter anderem euch beide, ihr betreut ja auch unser Projekt unter anderem. Ich hab's so verstanden, auch da sind die Kollegen aus dem Projekt deutlich tiefer im Detail als ich. Wir kennen unseren aktuellen Reifegrad. Da haben wir mal eine Reifegradanalyse jetzt von just 2 Wochen oder so mal gemacht. Gibt's also Online-Tools, wo du einfach reinhämmerst, ne, wie steht's bei dir, was macht das Unternehmen so. Dann kommt da raus, welchen Reifegrad du hast. Was bei uns rauskam, das sage ich jetzt mal besser nicht. Also wir waren über 50%, nur so viel, ne, wir waren nicht ganz am Boden.
Das ist aber nah dran, an 100.
Aber ich sag mal, NIS2 ist ja jetzt auch schon mal eine ganze Schippe mehr, was so Lieferketten angeht.
Also Lieferketten, Meldungspflichten, das sind ja alles so Thema.
Das sind alles Themen, die
weg von technischer Security oder auch von organisatorischer Security, ne?
Richtig. Also wir haben ja gerade im Security-Projekt, was ja bei uns zweigeteilt ist, einmal operative Security, wie kriegen wir die administrative Seite sauber, und einmal Leitlinien, Reifegrad, wie kriegen wir unsere Leitlinien geschrieben für eine ISO-Zertifizierung. Da haben wir ja gerade das Ziel der ISO 27001 vor der Brust. Und mir wurde so erklärt, mit einer ISO, da haben wir schon mal so 70-80% aller NIS auch direkt mit eingefangen. So, und das Delta, da sage ich wieder, bin ich ungerne der Schlauste am Tisch. Da habe ich vollstes Vertrauen zum Projektteam, zu meinen Kolleginnen und Kollegen und in letzter Instanz auch zu euch.
Das ist doch ein schöner Abschluss, oder?
Das heißt, wir bestimmen jetzt, ob die Hafermilch teurer wird oder nicht.
Nein, das muten wir uns mal nicht zu. Aber vielleicht tun wir was dafür, dass die letzten 10-20% dann auf nach der ISO-Zertifizierung dann auch noch
das
mit dazu kommen.
Auf jeden Fall.
Also da sehe ich uns dann doch. Die Briefpreise, da könnt ihr uns nicht zu kontaktieren. Wir sind dafür nicht verantwortlich. Weder wenn sie euch zu günstig sind, noch zu teuer. Da ist aber auch der Mike nicht für verantwortlich.
Richtig. Da kann ich nur das Wort zum Sonntag. Wenn die Tagessätze günstiger werden, dann bleibt die Hafermilch gleich teuer. Und wenn die Hafermilch teuer wird, dann ist es PCO-Schuld.
PCO-Schuld, ja.
Richtig. Schreibt mal alle in die Kommentare, Hashtag Tagessatz muss bleiben.
muss bleiben. Ja, wir gucken mal, ob wir das für euch erfüllen können. Von daher würde ich sagen, Mike, vielen Dank für die schöne Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht, über Berief einiges zu erfahren, die nächste Hafermilch-Geschmacksrichtung herauszufinden und wie eure Herangehensweise zu neuen Themen ist und zu euren definierten Themenwelten. Finde ich sehr, sehr cool. Also schön, dass du da warst.
Hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank für die Einladung und ja.
Jetzt bist du auch Podcast-Fan.
Jetzt bin ich auch Podcast-Fan. Yes. Ich hab tatsächlich, ganz kurz noch, ich habe tatsächlich die eine Folge über die Hackerschool mir in Vorbereitung auf heute mal angeschaut. Also das war schon, ich bin tatsächlich schon an die Firma herangetreten, also an Berief. Ich würde mich da auch gerne ehrenamtlich engagieren. Also das hat mich wirklich abgeholt Und wenn ihr sagt, ja, eure zwei Zuhörer, ne, wenn da mal einen es erreicht, der wo Siehste, was hört und
haben wir was erreicht.
Habt ihr was erreicht, alle haben gewonnen.
Sehr schön. Marcel, damit können Guck wir auch mal. Lächeln abschließen. Du hast wie immer die letzten Worte.
Ja, wir müssen auch ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir sind ja jetzt gleich schon bei einer Stunde.
Shit.
Von daher habe ich gar nicht mehr so viel abschließend zu sagen. Wir haben einen schönen Austausch gehabt. Ich freue mich, dass wir mal wieder hier im Büro sitzen konnten und über die Dinge philosophieren. Und
absolut.
Bestimmt auf dem nächsten IT-Security-Kongress gibt es wieder Berief, Hafermilch in Barista-Qualität. Da darf dann jeder Gast, der dann bei uns auch vor Ort ist, auch nochmal extra drauf achten. Und
ja.
Der nächste Schokolikör mit, Schoko, Hafermilch, Minze von PCO in Kombination mit Berief würden wir dann auch schon mal in die Produktion geben und dann
Ende September
machen
anmelden.
Machen wir für die vier Zuhörer, machen wir dann ein kleines Care-Paket fertig. Ihr könnt euch gerne bei uns melden und eure Adresse dalassen und dann würde ich sagen, danke
Mike. Passwort wäre auch gut.
Passwort wäre auch gut. Sozialversicherungsnummer, Kreditkartennummer. Nein, das lassen wir. Wir wollen ja nicht zu Straftaten anstiften. Von daher, danke, dass du da warst. War ein sehr schöner Austausch und ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Ciao.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.